Ja, ich bin Anfang des Jahres umgezogen und habe jetzt tatsächlich die letzte Kiste auch vor 14 Tagen ausgepackt, sodass ich mich jetzt wirklich auch einleben kann dort.
Hallo, ich bin Christian Turay und wer hier von seinem Umzug ins neue Heim erzählt, das ist der neue Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Klaus Krämer. Seit 1. Advent 2024 ist er der neue Bischof im drittgrößten deutschen Bistum Rottenburg-Stuttgart und jetzt hat er auch die letzte Umzugskiste im Bischofshaus in Rottenburg ausgepackt. Bei uns bei Alpha und Omega erzählt er von seiner Bischofsweihe am 1. Dezember, mit welchen Gefühlen er die Hände aufgelegt bekam und wie er dann die Zukunft der katholischen Kirche in Württemberg gestalten will. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören. Los geht's!
Vor einigen Tagen hat die katholische Kirche in Deutschland ihre Statistik für 2024 herausgegeben. Danach gab es bundesweit über 320.000 Austritte aus der katholischen Kirche. In Ihrer Diözese Rottenburg-Stuttgart waren es, wir blenden das mal ein, im letzten Jahr rund 24.000 Austritte. Die Zahlen gehen da leicht zurück. 2023 waren es knapp 30.000, im Jahr davor knapp 40.000. Was sagen Sie zu diesen Zahlen?
Ja, auch wenn die Zahlen jetzt etwas günstiger sind als in den letzten Jahren, sind es natürlich viel zu hoch. Und für mich ist jeder Austritt natürlich schmerzhaft. Und wir müssen da dran arbeiten, auch wieder Menschen davon zu überzeugen, in der Kirche zu bleiben und auch wieder neu in die Kirche einzutreten.
Seit Dezember 2024 sind Sie als Bischof im Amt. Sind Sie schon im Amt angekommen?
Ja, das ist ein Prozess, der, glaube ich, von Tag zu Tag besser gelingt. Ich bin sehr offen aufgenommen worden und es war eine sehr dichte Zeit, die ersten Monate. Und von daher freue ich mich auch auf das, was noch kommen wird.
Aber Sie sind ja auch kein Unbekannter in der Diözese, ne?
Ja, das ist mein großer Vorteil, dass ich die Diözese natürlich gut kenne, dass ich über 30 Jahre in der Diözese arbeite, da gut vernetzt bin und aber in der neuen Rolle eben nochmal in neuer Weise den Menschen begegne und ist dann trotzdem sehr, sehr spannend.
Und auch in der Diözese geboren, ne?
Ja, ich bin in Stuttgart geboren, also und in der Diözese aufgewachsen und habe auch die meiste Zeit meines Dienstes in der Diözese Dienst getan, war auch einige Jahre auswärts bei Mission, beim Kindermissionswerk. Auch das war eine sehr wertvolle Erfahrung. Aber ich bin auch wieder gerne zurückgekommen.
Und jetzt sind Sie im Bischofshaus in Rottenburg umgezogen? Alle Umzugskisten schon ausgepackt?
Ja, ich bin Anfang des Jahres umgezogen und habe jetzt tatsächlich die letzte Kiste auch vor 14 Tagen ausgepackt, sodass ich mich jetzt wirklich auch einleben kann dort.
Ja. Wir wollen mal einen Blick zurückwerfen auf den Tag Ihrer Bischofsweihe. Das war am 1. Advent, 1. Advent 2024 und bevor Sie zum Bischof geweiht wurden, da lagen Sie ausgestreckt vor dem Altar im Gottesdienst. Was bedeutet diese Geste und wie haben Sie sich gefühlt in dem Moment?
Ja, das ist eine sehr eindrucksvolle Geste, auch eine sehr alte, archaische Geste, die einfach wirklich zum Ausdruck bringt, dass man sich ganz dem Willen Gottes anvertraut. Und es ist sicher einer der dichtesten Momente in der Weiheliturgie, wenn man da alleine liegt vor dem Altar und die ganze Gemeinde betet, ruft die Heiligen an. Da wird nochmal deutlich, dass eben wir doch in der Kirche in einer Dimension sind, die auch Raum und Zeit übersteigt. Und in dem Moment hat man wirklich den Eindruck, dass sich Himmel und Erde berühren.
Obwohl da so viele Menschen um Sie herum waren, war es doch auch ein Moment des Alleinseins oder Alleinsein mit Gott?
Beides. Man liegt natürlich alleine vor dem Altar, aber im Wissen darum, dass die ganze Gemeinde dabei ist und auch für einen betet und für den Dienst betet, der einem ja dann in der Situation übertragen wird. Und das ist schon ein sehr, sehr dichter Moment.
Und dann wurden Ihnen die Hände aufgelegt, zuerst vom Erzbischof Stefan Burger aus Freiburg, aber auch von vielen anderen Bischöfen aus aller Welt. Sie hatten da ja ganz viele Gäste aus aller Welt. Was kam darin für Sie zum Ausdruck?
Ja, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Zeichen, weil es zeigt, dass das Bischofsamt auch weitergegeben wird von einem Bischof zum anderen. Und es kommt auch eben die Kollegialität, die Gemeinschaft der Bischöfe zum Ausdruck, in der dieses Amt ausgeübt wird. Und dass so viele aus aller Welt dabei waren, hat mich natürlich besonders gefreut. Ich habe auch viele gekannt, weil ich mit vielen schon lange in Kontakt bin. Und das zeigt eben, dass wir als katholische Kirche eine Weltkirche sind, die alle Kontinente auch zusammenbindet. Und das wird in dieser Liturgie besonders schön deutlich.
Und Weltkirche war ja für Sie immer schon ein Thema. Sie haben ja auch gearbeitet für die Weltkirche, also zum einen mal in der Diözese, aber dann auch später für die Sternsinger und für Missio, ein Hilfswerk der katholischen Kirche.
Genau, das ist im Grunde genommen ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit gewesen bisher und das möchte ich jetzt auch, so gut es geht, ins neue Amt mit hineinbringen.
Und sie durften dann nach der Handauflegung im wörtlichen Sinne den Bischofssitz zum ersten Mal einnehmen. Das ist der große steinerne Bischofssitz im Rottenburger Dom. Es steht noch ein zweiter im St. Eberhard in Stuttgart in der Konkathedrale. Da sitzt es sich dann ein bisschen wie auf einem Thron.
Ja, so ist die Optik, wenn man sich das anschaut. Wenn man selber drauf sitzt, ist es eher etwas hart und unbequem, weil das eigentlich nur ein sehr hart gepolsterter Stuhl ist. Aber das kommt vielleicht auch dem entgegen, was in dem Amt auf einen zukommt.
Also nicht nur weich gepolstert, sondern es kommen auch harte Zeiten auf einen
zu. Ja, weich gebettet ist man da nicht, das weiß man. Und wir leben ja in einer Zeit, in der auch große Herausforderungen wirklich da sind. Aber zu wissen, dass viele einen in dem Amt unterstützen, macht es dann doch deutlich leichter.
Etwas Besonderes war ja bei Ihrer Bischofsweihe, dass Ihre beiden Vorgänger im Bischofsamt, Kardinal Walter Kasper und Gebhard Fürst, die waren beide auch Bischof vorher in Rottenburg-Stuttgart gewesen. Wir sehen die beiden hier auf einem Gruppenfoto nach der Weihe. Links neben ihnen Kardinal Kasper, rechts Bischof Fürst und dann die Weihbischöfe der Diözese noch dabei.
Ja.
Sie waren ja auch mal Sekretär von Bischof Kasper gewesen. Hat er Ihnen gesagt, dass er damit gerechnet hat, dass Sie mal sein Nachfolger werden?
Also er hat mir gesagt, dass er sich sehr darüber gefreut hat, dass ich sein Nachfolger geworden bin. Und das war auch ehrlich. Ich kenne ihn da gut genug. Und für mich war es auch tatsächlich ein sehr schönes Zeichen, dass zwei Vorgänger bei der Weihe mit dabei waren. Das ist doch was ganz, ganz Seltenes. Und das bringt auch nochmal die Kontinuität im Bischofsamt in unserer Diözese, in der bislang nur Priester der Diözese Bischöfe geworden sind, nochmal sehr schön zum Ausdruck.
Und damals, als Sie sein Sekretär waren, konnten Sie sich ein bisschen was abgucken oder schon mal sehen, was muss so ein Bischof eigentlich machen?
Also im Nachhinein ist das für mich natürlich ein sehr glücklicher Umstand, weil ich das aus der Perspektive schon vieles kennengelernt habe, was andere Bischöfe erst mühsam noch lernen müssen. Und ich auch das Büro gut kenne und mit den Mitarbeitern da sehr gut zusammenarbeiten kann. Also die 3 Jahre waren im Nachhinein für mich sehr wertvolle Lehrjahre.
Und nach dem Gottesdienst der Bischofsweihe sind Sie dann auf den Platz vor dem Rottenburger Dom ausgezogen. Dann hat die Bürgerwache von Rottenburg, hat Spalier gestanden, sehen wir hier im Hintergrund. Es waren viele Menschen da, um mit Ihnen auch zu feiern. Fühlen Sie sich auch als Rottenburger?
Doch, das kann ich wirklich aus gutem, vollem Herzen sagen. Ich habe die längste Zeit meines Lebens in Rottenburg gelebt. Es sind fast 20 Jahre, wenn ich alles zusammenrechne. Ich war 5-mal auf dem Rathaus, habe mich immer wieder zurückgemeldet sozusagen in Rottenburg und fühle mich da sehr, sehr wohl. Und für mich war auch schön, als dann meine Ernennung bekannt gegeben wurde, dass viele Rottenburger auf mich zugekommen sind, gesagt haben, dass sie sich darüber freuen und stolz darauf sind, dass ein Rottenburger Bischof geworden
einer
ist. Einer von uns. Und das ist doch das Schönste, was man da sagen kann.
Sie kennen Rottenburg ja auch von Ihren Joggingrunden. Wenn Sie mal Zeit haben, sind Sie gejoggt. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch Zeit dafür haben. Was machen Sie sonst so gerne, wenn Sie mal Zeit haben?
Also ich jogge immer noch nicht mehr ganz so viel wie vorher, aber ich versuche es trotzdem beizubehalten, weil es mir das auch gut tut. Und wenn ich Zeit habe, liebe ich auch Kultur, dass ich mal ins Konzert gehe oder auch mal in die Oper oder in eine interessante Ausstellung. Und auch einfach mal in die Natur, um zu wandern und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Das tut mir zwischendurch ganz gut.
Als Bischof erkennt man Sie an verschiedenen Zeichen. Wir haben es eben in den Bildern vom Gottesdienst gesehen. Sie tragen einen Bischofsring, Sie haben einen Bischofsstab, Sie tragen die Bischofsmütze, die sogenannte Mitra, und Sie dürfen ein eigenes Wappen führen. Und dieses Wappen wird dann am Bischofssitz aufgehängt, das haben wir eben auch schon gesehen, an der Kathedrale, da wird es dann hinter Ihnen aufgehängt. Und Sie dürfen es auf Ihre Briefe draufdrucken. Nehme ich mal an, auf Ihr Briefpapier. Hatten Sie vorher schon ein Wappen?
Nein, ich hatte vorher noch kein Wappen. Ich habe vorher auch keins gebraucht.
Aber finden Sie das gut oder?
Ach, es ist eine ganz alte Tradition. Also der Hauptgrund für das Wappen ist das Dienstsiegel. Daher kommt es eigentlich, und das wird immer noch unter wichtige Dokumente zur Beglaubigung gesetzt. Das ist eine alte Tradition und im Grunde genommen der historische Vorläufer der Logos, die wir ja heute auch haben.
Okay,
ja. Und als solches ist also zumindest meine Öffentlichkeit ganz dankbar, dass man das immer wieder einsetzen kann.
Haben Sie schon mal mit Siegellack und so richtig Ihr Wappen eingestempelt?
Ja, mein Wappen habe ich offen gesagt noch nicht mit Siegellack, aber als Sekretär habe ich häufig das Wappen von Bischof Kasper damals mit Siegellack auf Metalldosen, in denen Reliquien versiegelt wurden, die dann in die Altäre eingemauert werden bei der Altarweihe. Und da habe ich tatsächlich auch mit Siegellack und Wappen hantiert, aber mit dem eigenen noch nicht.
Mhm. Okay. Ja, wie dieses neue Bischofswappen entstanden ist, das sehen wir jetzt in einem kleinen Film meines Kollegen Markus Waggershauser von der Stabsstelle Mediale Kommunikation der Diözese. Er war in der Paramentenwerkstatt im Kloster Sießen, wo das Wappen dann gestickt wurde.
Es ist natürlich auch einfach schön. Es ist ja wirklich eine Arbeit, die man nicht alle Tage macht und auch nicht jedes Jahr. Es ist schon auch was Besonderes. Ich bin jetzt gerade an die Quaste für den Bischofshut. Mir arbeitet es jetzt so, dass wir insgesamt auf Leinen, Bauernleinen arbeiten. Ich denke, das ist ganz angemessen für den Bischofsstuhl aus Beton. Bei den Quasten hier ist es jetzt so, dass man Leinengarn unterlegt und es dann überfängt mit einer Seide, und zwar mit zwei verschiedenen Farbtönen. Und mit Hilfe von diesen unterschiedlichen Farbtönen gibt es eben unterschiedliche Schattierungen und macht dadurch dieses Ganze ein bisschen interessanter. Ich habe die Vorlage gekriegt vom wie der Heraldiker sie eben geliefert hat und dann geschaut, wie ich das übertragen kann. Wenn man genau schaut, sieht man das hier auch, gibt's mit dem Heftfaden die Konturen, die vorgeheftet sind, oder zum Beispiel die Linie hier gerade rüber, die zeigt mir an, wo der Knauf ist von der Quaste. Insgesamt die Fläche selber, die arbeite ich tatsächlich freihändig. Also da muss ich mit Augenmaß und Abschätzung arbeiten. Und wenn mal was nicht so ganz stimmt und mir nicht gefällt, dann muss man es halt wieder aufmachen und wieder neu machen.
Ja, und jetzt wollen wir uns das Wappen noch mal ein bisschen näher anschauen. Erstmal fällt mir natürlich auf, dass Sie den Titel unserer Sendung, die griechischen Buchstaben Alpha und Omega, im Wappen tragen. Danke für die kostenlose Schleichwerbung.
Ja, sehr gerne.
Was bedeutet Alpha und Omega?
Ja, Alpha und Omega, es ist die Heilige Schrift dargestellt, weil mein Wahlspruch ja ist, du hast Worte ewigen Lebens. Und das ist eigentlich ein Symbol für die Bibel, die Heilige Schrift, in der von Gott die Rede ist, der Anfang ist und das Ziel, auf das wir uns zubewegen. Und von daher ist das in der Heraldik eigentlich die Art, wie die Heilige Schrift dargestellt wird.
Und Alpha, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, Omega der letzte,
das letzte.
Von daher allumfassend
dann. Genau, ich bin der Erste und der Letzte, das ist ein berühmtes Bibelzitat. Und das bringt eben zum Ausdruck, dass das Wort Gottes in der Bibel nach unserer Glaubensüberzeugung zu finden ist.
Dann ist noch ein Stern drauf zu sehen. Was hat der für eine Bedeutung?
Ja, der Stern steht zunächst mal für Christus. Er hat die Worte des ewigen Lebens. Es ist der achtzackige Stern. Es ist der Stern von Bethlehem. Und es ist zugleich eben auch der Stern der Sternsinger. Mhm. Und da ich lange Jahre eben auch das Hilfswerk der Sternsinger geleitet habe, ist das eine schöne Brücke jetzt von meiner Biografie zu meinem neuen Amt. Mhm.
Ja, zu Beginn der Sendung haben wir ja bereits über die aktuellen Kirchenaustrittszahlen gesprochen. Ich habe hier nochmal eine andere Grafik, die zeigt, dass seit dem letzten Jahr erstmals die sogenannten konfessionsfreien Menschen in Deutschland mehr sind als die Mitglieder von evangelischer und katholischer Kirche zusammen. 47% zu 45%. Und vor 35 Jahren, also etwa eine Generation zurück, da waren es erst 22% konfessionsfreie, also sehr viel weniger Menschen, die entweder nicht getauft sind oder aus der Kirche ausgetreten sind. Werden die Christen in Deutschland zur Minderheit? Macht Ihnen das Sorge?
Gut, die Zahl geht zurück. Das ist etwas, was mich natürlich nicht erfreuen kann und auch mit Sorge erfüllt. Von der Minderheit würde ich gleichwohl nicht sprechen, weil die Christen immer noch eine starke gesellschaftliche Gruppe bleiben, auch wenn sie nicht über 50% der Bevölkerung ausmachen. Aber in einer pluralistischen Gesellschaft ist das eigentlich auch keine Besonderheit. Es sind, glaube ich, nicht am Schluss die Zahlen, die zählen, sondern die Qualität und dass wir auch in der Gesellschaft aktiv mitwirken, dass wir diese Gesellschaft prägen, dass wir uns zu Wort melden. Und da habe ich eigentlich keine Sorge, dass die Christen, auch wenn sie zahlenmäßig geringer werden, aber doch auch zukünftig einen wichtigen Part in unserer Gesellschaft spielen werden.
Mhm. Es werden weniger. Sie sagen, es ist noch keine Minderheit. Klar, kann man auch sagen. Wobei ja inzwischen die katholische Kirche auch weniger Mitglieder hat als der ADAC zum Beispiel. Ist ja auch mal eine Ansage. im Nachbarbistum, im Erzbistum Freiburg, da werden jetzt im nächsten Jahr die ganzen Pfarreien zusammengelegt zu 36 Großpfarreien, pastoralen Räumen sozusagen. Die werden dann jeweils von einem Team geleitet mit einem Pfarrer an der Spitze. Kommt sowas in Rottenburg-Stuttgart auch?
Also wir werden uns jetzt der Frage stellen, in welchen Strukturen wir künftig die Pastoral organisieren werden. Das steht ganz oben an. Ich habe den Prozess auch schon gestartet. Das mache ich nicht alleine als Bischof, sondern diskutiere das mit den Verantwortlichen in unserem Bistum, vor allem auch mit dem Diözesanrat, weil wir das auch in synodaler Weise letztlich klären wollen.
Das ist sozusagen das Parlament.
Das ist das Parlament der Diözese und wir beteiligen viele Gruppen an diesem Diskussionsprozess und wollen Ende des Jahres dann auch schon eine grobe Richtung haben. Ich denke, dass die Einheiten am Schluss vielleicht nicht ganz so groß sein werden, aber dass wir auf größere Einheiten uns einstellen müssen, damit rechnet, glaube ich, jeder und so wird es wohl auch kommen.
Mhm. Sie haben ja auch nicht mehr genug Personal, oder? Ich meine, Pfarrer sind jetzt in diesem Jahr, weiß nicht, ob zwei geweiht werden oder nur einer. Und auch bei den Pastoralreferentinnen oder Gemeindereferenten geht es ja auch zurück.
Die Zahlen gehen zurück. Es geht natürlich auch die Zahl der Katholiken geht zurück. Mhm. Auch die finanziellen Mittel, mit denen wir arbeiten können. Da müssen wir uns auf geringere Größen einstellen. Das gilt, das jetzt in den Blick zu nehmen und die Strukturen so zu entwickeln, dass es trotzdem eben auch Kirche gut arbeiten kann und ihren Auftrag erfüllen kann in dieser Zeit. Das ist das, was jetzt dran ist und dem stellen wir uns aber auch mit Zuversicht. Das ist kein Rückbau und kein Abbau, sondern es geht darum, einfach für die Zukunft die Gleise jetzt gut zu legen.
Und müssen Sie auch auf Gebäude verzichten? Also kirchliche Gebäude, es gibt ja in vielen Orten ein Gemeindehaus. Oft auch die Kirche als letztes öffentliches Gebäude, wenn es schon keine Post mehr gibt oder keine Bankfiliale, aber eine Kirche oder Kapelle gibt es ja meistens immer noch. Die Kirche bleibt im Dorf sozusagen, auch wenn vielleicht kein Pfarrer mehr für die Kirche da ist. Wie werden Sie mit den Gebäuden umgehen?
Also wir werden da auch maßvoll reduzieren. Wir haben da schon einen Prozess gestartet, dass wir 30% der nicht-sakralen Gebäude einsparen wollen im Bereich der Kirchengemeinden. Das wird gerade sehr intensiv geprüft und auch dann am Schluss entschieden, damit wir am Schluss die Räume dann haben, die wir auch tatsächlich brauchen werden. Denn Räume zu unterhalten, die man nicht braucht, kosten nur Geld, das dann hinterher für die Pastoral fehlt. Und der sollen sie dienen und nicht im Wege stehen. Deswegen ist dieser Prozess auch sehr wichtig.
Wird es mehr Zusammenarbeit mit evangelischen oder anderen christlichen Gemeinden geben?
Also das ist unser Ziel in diesem ganzen Prozess, uns tatsächlich mehr zu vernetzen in ökumenischer Dimension, aber auch mit den Kommunen, mit den Schulen, auch mit örtlichen Vereinen, da wirklich auch Räume gemeinsam zu nutzen, um Synergien zu haben. Aber das bringt uns natürlich auch in Kontakt mit anderen, die aktiv wirken in unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinschaften und hat insofern, denke ich, auch eine ganz positive Wirkung.
Wenn man so die Zahlen sieht mit Austritten und ja, es sterben viele Leute und längst nicht mehr so viele Kinder werden getauft, also dadurch gehen die Zahlen natürlich auch stark zurück. Glauben Sie trotzdem, dass es bei den Menschen so eine grundsätzliche Sehnsucht nach Spiritualität gibt? Es gibt ja ein Buch von dem Theologen Jan Lofeld, der hat ein Buch geschrieben, Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Ist das so ein bisschen die Situationsbeschreibung? Was würden Sie sagen? Es fehlt nichts, wenn Gott fehlt?
Ich glaube, das kann man nicht für alle in gleicher Weise sagen. Wir merken zwar, dass die Säkularisierung, also Abstand von Kirche und Religion in der Gesellschaft zunimmt, aber wir haben trotzdem einen hohen Anteil von Menschen, denen Spiritualität wichtig ist und das wird sich auch nicht ändern. Und diese Menschen können wir erreichen und die wollen wir auch erreichen und einfach das, was wir auch zu bieten haben als katholische Kirche. Wir haben doch einen großen Reichtum auch an spiritueller Erfahrung, an spirituellen Angeboten und die nochmal neu zu erschließen, wird, glaube ich, auch in der Zukunft für viele Menschen sehr interessant und hilfreich sein.
Ist es manchmal auch die Sprache der Kirche, die es vielleicht schwierig macht, irgendwie anzudocken und zu verstehen, was Kirche eigentlich, was Glauben eigentlich meint?
Ja, das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen, einfach auch eine neue Sprache zu finden, um den Glauben so auszudrücken, dass ihn Menschen auch in seinem Inhalt verstehen können, die jetzt die traditionellen Ausdrücke und Formen nicht so sehr kennen. Also der Anteil nimmt natürlich sehr, sehr stark zu. Aber das ist ohne weiteres möglich und eine große Herausforderung und sehr spannend. Aber da sind wir auch noch am Anfang, da wirklich auch zu neuen Ausdrucksformen für die zentralen Inhalte unseres Glaubens zu kommen.
Elon Musk, der Tech-Milliardär und Vertraute von US-Präsident Trump, der hat neulich gesagt, die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie. Also eine Warnung vor Empathie, vor Einfühlungsvermögen in den anderen. Wie sehen Sie so eine Aussage?
Ja, Empathie ist unglaublich wichtig. Das ist, glaube ich, das, was auch für das Wirken der Kirche wichtig ist, dass wir wirklich sensibel sind für die Sorgen und die Anliegen der Menschen, vor allem auch der Menschen, die nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit sind. Das ist eigentlich der Kern unserer Botschaft, dass wir wirklich alle Menschen erreichen und vor allem die am Rand der Gesellschaft leben. Und das ist manchmal auch sehr versteckt und hintergründig. Und nur mit Empathie kann man wirklich diese Fragen aufdecken und dann auch da Menschen hilfreich zur Seite stehen. Und das steht Kirche gut zu Gesichte. Und da, wo sie es tut, findet es auch sehr große Anerkennung, ist meine Erfahrung.
Ist das eine Schwäche also der Zivilisation?
Das ist, denke ich, die große Stärke der Zivilisation, die das Christentum auch in unsere Gesellschaft hineingetragen hat. Die Sensibilität für soziale Fragen, das ist, glaube ich, ein genuin christlicher Beitrag, auch in der Menschheitsgeschichte. Und das werden wir auch für die zukunftsfähig machen. Da habe ich gar keine Bedenken.
Auch wenn es ja im Moment den Eindruck macht, als würde das ja nicht von vielen so gesehen. Also, dass man doch wieder das Ego zählt und ich kann mich durchsetzen und ja, mit Geld kann man alles machen und so.
Das ist sicher eine Strömung, die im Moment da ist, aber das ist eher das, was unserer Gesellschaft auch Probleme bereitet und was im Grunde genommen kein zukunftsfähiger Weg ist. Und da stellen wir uns dagegen. Das ist unsere Position und das ist auch unser Markenkern, den wir vertreten. Und von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass viele Menschen schon sehr schnell merken werden, dass das nicht wirklich ein Weg ist, der in die Zukunft führt.
Jetzt gehen wir auf das Osterfest zu. Auch am Umgang mit diesem Fest kann man, glaube ich, sehen, wie das Christentum ja vielleicht ein Stück weit verdunstet. Weihnachten wird weltweit gefeiert, da können viele Menschen was mit anfangen. Ja, ist ja auch nett, so ein kleines Kind wird geboren und das wird gefeiert. Also auch viele Menschen können damit was anfangen, die nichts mit Jesus und Gott anfangen können. Aber Ostern als das wichtigste christliche Fest, ja, Kreuzigung, Tod und Auferstehung dann von Jesus, das ja, wird vielleicht noch zur Kenntnis genommen, aber wird das noch so mitgefeiert? Was haben Sie für einen Eindruck?
Gut, das Weihnachtsfest ist natürlich viel mehr auch in unsere säkulare Kultur eingegangen und wird davon eher von mehr Menschen wahrgenommen, auch nicht immer im eigentlichen religiösen Kernbestand des Festes. An Ostern ist es eben so, dass die Menschen, denen der Glaube was bedeutet, da sehr intensiv mit dabei sind und die Kirchen auch deutlich voller sind als sonst. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Bedeutung, dass diese Menschen eben nochmal sehr bewusst dieses Fest feiern und auch eine Stärkung in ihrem Glauben erfahren. Und das kann dann auch wieder ausstrahlen auf die gesamte Gesellschaft.
Mhm. Wobei ja auch gerade diskutiert wird, vielleicht einen Feiertag zu streichen, um die Wirtschaft anzukurbeln und mehr zu arbeiten. Was halten Sie davon, wenn man jetzt sagen würde, Ostermontag kann ja wegfallen oder Pfingstmontag?
Ja, das würde uns jetzt nicht umbringen als Kirche, aber es ist, glaube ich, der falsche Weg, Feiertage zu streichen, weil Feiertage auch ein Stück Kultur sind in unserer Gesellschaft und eben auch viel Gemeinsames an diesen Feiertagen geschehen kann, auch in den Familien, in verschiedenen Gruppen. Das alles ginge verloren, wenn man nur noch individuelle freie Zeiten hat. Da sind, glaube ich, gerade auch die christlichen Feiertage noch Platzhalter in unserer Kultur für Dinge, die sonst nicht stattfinden würden.
Was bedeuten Ihnen diese Tage in der Karwoche? Also es geht ja mit Palmsonntag los, Einzug Jesu in Jerusalem, dann kommt der Gründonnerstag, letztes Abendmahl, Karfreitag, die Kreuzigung, dann Ostersonntag, Ostermontag. Was bedeuten Ihnen diese Tage?
Also für mich ist das immer eine sehr intensive Zeit, die ich sehr intensiv erlebe, weil man wirklich auch in der Liturgie den Weg Jesu nochmal wirklich ganz intensiv mitgehen kann. Das ist für mich selber eine wertvolle Zeit, aber es sind auch wunderschöne Gottesdienste, wunderschöne Liturgien. Es ist ein ungeheurer Reichtum, der da auch liturgisch gefeiert wird und auch immer wieder sehr schön gestaltete Gottesdienste. Wir haben großartige Kirchenmusik, die auch in diesen Tagen wirklich nochmal alles bietet, was so möglich ist. Also das ist schon wirklich immer ein großes Highlight im Jahr.
Aber auch anstrengend, oder? Also für jemanden, der so einen großen Gottesdienst auch leiten muss? Oder wird man da getragen?
Beides. Also natürlich ist es auch anstrengend, das ist klar. Hinterher merkt man auch, dass man da einiges geleistet hat. Aber das, was an positive Energie zurückkommt und auch wirklich das Getragensein in der Gemeinschaft, das überwiegt das bei weitem.
Es hat auch so viel Symbolkraft. Ne? Also wenn man jetzt an die Osternacht denkt, so die ganz abgedunkelte Kirche, kein Licht, und dann wird die Osterkerze da reingetragen. Das ist einfach, ich glaube, das überzeugt auch einfach durch die Geste. Da muss man gar nicht viel sagen, oder?
Ja, es sind ganz starke Symbole. Und das Lichtsymbol ist sicher das stärkste Symbol, dass das Dunkel der Nacht durchbrochen wird von dieser Osterkerze, von einem einzelnen Licht, und von dem sich dann praktisch alle dann entzünden. Das hat in sich eine so starke Symbolik und zeigt eigentlich ganz intuitiv, was Glaube und Christsein bedeutet.
Sie werden das ja in diesem Jahr zum ersten Mal als Bischof feiern. Ja. Was denken Sie, werden Sie es ein bisschen anders feiern, oder muss man als Bischof die Gottesdienste dann anders feiern?
Ja, es ist sicher noch mal was Besonderes für mich, denke ich, weil die bischöfliche Liturgie natürlich noch mal etwas reicher ist, als die Liturgie in der Zeit ohnehin schon ist. Und man ist da auch richtig auch gefordert als Liturge, aber ich liebe Liturgie und feiere sie gerne und freue mich da auch drauf.
Mhm. Müssen Sie da vorher noch mal irgendwie trainieren und mal gucken, was da jetzt an Texten kommt und so weiter?
Naja, das muss man eigentlich immer. Das sollte man auch als Priester tun, dass man sich die Texte immer gut anschaut. Mhm. Und da werden viele Dinge ja auch sehr feierlich gesungen. Das muss man sich dann schon noch mal gut anschauen. Denn das soll ja auch so sein, dass die Gemeinde was davon hat.
Mhm. Und Ihre Predigten schreiben Sie auch weiterhin selbst?
Meine Predigten schreibe ich immer selber. Das möchte ich auch beibehalten.
Auch als Bischof?
Ja.
Mhm. Wie stellen Sie sich nun Auferstehung vor? Also noch eine ganz schwierige Frage zum Schluss. Passiert das nur nach dem Tod oder kann man auch schon mitten im Leben auferstehen?
Ja, mit dem Vorstellen ist das schwierig, weil eben Auferstehung eigentlich unser menschliches Vorstellungsvermögen übersteigt. Für mich ist einfach immer der wichtigste Punkt, dass es um die Beziehung zu Gott geht, die in der Auferstehung dann wirklich zur alles bestimmenden Wirklichkeit wird. Aber diese Beziehung erleben wir natürlich auch schon hier und immer wieder in Situationen, die dann sehr wertvoll sind und die einem nochmal wirklich zeigen, was Glaube bedeutet, was die Beziehung zu Gott bedeutet. Aber unter den Bedingungen unseres Lebens sind das immer nur einzelne Momente und sehr kostbare Zeiten. Wenn das einmal alles in allem sein wird und alles bestimmt, dann ist das die Auferstehung.
Dann wünsche ich Ihnen erstmal gesegnete Ostern und ein schönes Ostern, wenn es soweit ist. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren bei Alpha und Omega. Alpha und Omega, Kirche im Gespräch, heute mit Bischof Klaus Krämer von Rottenburg-Stuttgart. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Und Sie können die Sendung auch noch einmal nachhören als Podcast. Sie finden ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, dann schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge mit Bischof Klaus Krämer gefallen hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 124? Darin spreche ich mit dem anderen katholischen Bischof aus Baden-Württemberg, mit Erzbischof Stefan Burger aus Freiburg.